Der heutige Sonntag, der steht so zwischendrin, zwischen der Himmelfahrt, der Machtergreifung von Jesus, der Gewalt über die ganze Welt und dann vom Pfingstfest, der Ausgießung des Heiligen Geistes über die Gemeinde. Und ich lese den Abschnitt, der heute in unserer Landeskirche für diesen Sonntag gegeben ist, aus dem Epheserbrief. Epheserbrief ist wie der Kolosserbrief so grandios, weil er uns die Größe von Jesus zeigt, universal. Und was das für eine Bedeutung hat. Ich lese Kapitel 3 von Vers 14 bis Vers 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das müssen Sie wissen. Das Große am Apostel Paulus war nicht seine Redegabe, sondern war ein Beter. Wer betet, kann ganz viel bewegen. Wir wollen nie unseren Rücken beugen vor Menschen und vor den Mächtigen der Welt. Da wollen wir einen steifen Rücken haben. Aber vor Gott wollen wir unseren Rücken beugen. Kniend. Der rechte Vater ist, der Richtige, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ganz wichtig, dass wir starke Leute werden, am inneren Menschen, äußerlich. Da kann viel zerfallen und schwach werden. Aber innerlich wollen wir stark werden. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi, die alles erkennen übertrifft. Im Altluthertext stand da ja, Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Glaube ist keine Kopfsache, sondern eine Liebe zu Jesus. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich muss auch noch mal anfangen vor 70 Jahren, wie das war. Ich war ja damals ein Pimpf mit 8 Jahren, aber ich erinnere mich noch genau, wie ausgehungert wir waren. 70 Kinder in der Schulklasse, ungeheizt im Winter. Ich hatte so schrecklich Hautausschläge, es gab keine Nivea-Creme, es gab überhaupt nichts. Am Geburtstag, wir waren ja 6 Geschwister, gab es ein großes Geschenk in all den Jahren nach dem Krieg. Ein Ei. Ich weiß noch, wie wir alle um den Tisch herum saßen, als das Geburtstagskind dann das eingeschlagene Ei aß und wir guckten und freuten uns mit. So dankbar waren wir. Wir hatten nichts zum Anziehen, keine Schuhe. Wenige Jahre später wurde bei uns in Stuttgart die Hofacker Kirche eingeweiht. Da haben die Gemeindeglieder von den zerstörten Häusern die Trümmer, die Backsteine abgekratzt und dann selber aufgemauert. Und bei der Einweihung hat dann der Kultusminister ein Wort gesagt. Und das ist so ein tolles Wort. Wir haben erlebt, wo unsere Welt hinkommt, wenn der Mensch alles nach seinem Willen will, im Größenwahn. Und wenn er herrschen will. Und wenn die Technik im Dienst des Menschen steht und der Mensch sich selbst an die Stelle Gottes setzt. Und er hat dann den Wunsch ausgesprochen, so war das nach dem Krieg. Möge Gottes Wort als ein Licht in diese dunkle Zeit hineinstrahlen. Das würde heute unser Kultusminister nicht mehr sagen. Merken wir, wie arm wir geworden sind. Und er sagte, es sei eine der wichtigsten Aufgaben, darüber zu wachen, dass der Geist des Evangeliums auch in den Schulen sich immer mehr durchsetzt. Und dann hat er den Wunsch angefügt, möge die Jugend hingeführt werden zur einzigen Hilfe in dieser schweren Zeit, zu Jesus Christus. Und heute, ist ja wunderbar, wenn man da ins Gäu hineinfährt, diese liebliche Landschaft, wo gibt es das noch auf der Welt? Und dann sieht man die großen Firmen und die Wirtschaft brummt und die Autos, die da fahren und die Menschen. Es gibt ja nirgendwo auf der Welt so eine medizinische Versorgung, so eine Sozialgerechtigkeit wie bei uns. Und die Menschen sind weiter von Gott weg als je. Es ist eine große Not. Und wir haben das vergessen. Die einzige Hilfe in unserem Leben ist Jesus Christus, unser Heil. Das hat den Apostel Paulus bewegt, als er als Missionar in die Weltstadt Ephesus kam. Er hat ja in seinem Leben auch lange Zeit ohne Gott gelebt. Das lasse ich wissen. Er war ein eifriger Mann. Er hat gesagt, ich habe nach dem Gesetz unsträflich gelebt. Wer könnte das von sich sagen? Er war moralisch ganz groß. Aber er sagte, ich war der Schlimmste von allen. Ich habe die ausgestreckte Hand in Jesus weggestoßen, weil ich so sicher war, so stolz. Und ich habe gemeint, ich kann das. Dabei ist Jesus, und das beschreibt er dann im Epheserbrief so grandios, der einzige Erretter, der Erlöser, den Gott seit Urzeiten bestimmt hat, der die Welt geschaffen hat. Er, der Weltenrichter. Und dann beschreibt er und sagt, hoffentlich habt ihr Augen, um das richtig zu erkennen, wie Jesus über die ganzen Reiche der Welt gesetzt ist, wie er größer ist als alle satanischen Mächte. Und wie ihr diesen Herrn anrufen dürft, als der Paulus in dieser Weltstadt Ephesus anfing zu predigen, manche von ihnen waren ja auf so einer Schnäppchenreise schon dort und haben die Stadt besucht. Eine grandiose Weltstadt war das damals. Und dort stand eins der sieben Weltwunder, dieser Diana-Tempel, der Artemis. Man kann es ja gar nicht beschreiben, wie diese schreckliche Darstellung mit diesen unheimlichen Sexsymbolen war. Die ganze Stadt lag zu Füßen dieser Religion. Krösus, der reiche Mann, hat es einmal aufgebaut. Was hat Paulus gepredigt? Er hat von Jesus erzählt. So wie Sie es tun können, wenn Sie mit Freunden, mit Kollegen drüber sprechen, mit Ihren Kindern in der Gemeinde. Das ist ein ganz schlichtes Zeugnis, man kann mehr gar nicht mehr sagen. Und da ist was ganz Tolles passiert. Unzählige Geisterbeschwörer, Zauberer, Gaukler, Dämonenaustreiber, was das alles war, sind zum Glauben an Jesus gekommen. Es gab eine Bekehrung, eine Lebensumwandlung. Und sie haben dann ihre ganzen Zauberbücher, ihre okkulten Schriften zusammengetragen, haben ein Riesenfeuer gemacht, haben das angezündet. Wir wollen von dem Lug und Trug nichts mehr wissen. Unser Leben soll Jesus allein gehören. Es interessiert uns, wie kann man das denn machen? Machen kann man gar nichts. Wir können auch keine Gemeinde machen. Wir können keine Kinder zum Glauben führen. Du kannst keinen überzeugen. Du kannst reden wie ein Weltmeister, aber das prallt ab. Wie hat denn Paulus das gemacht? Ohne Tricks. Hat immer gesagt, wir fälschen nicht Gottes Wort und machen nicht noch irgendwas drumherum. Wir beweisen uns mit Offenbarung der Wahrheit, aber mit dem Gebet. Wissen Sie das eigentlich, dass das Gebet die Welt bewegt? Wissen Sie, dass Sie durch das Gebet Gott bewegen können? Ich darf es jedem von Ihnen auf den Kopf zusagen, dass Sie zum Glauben gekommen sind, das kommt nur davon her, nicht weil Sie so clever waren, sondern weil irgendjemand für Sie gebetet hat. Vielleicht die Oma, vielleicht die Mutter, die Helferin in der Kinderkirche, eine Nachbarin. Wenn Gott sich nur offenbaren kann, wo er wirkt in ihrem Leben, sonst ist Finsternis da, Dunkelheit. Und das Größte in einer Gemeinde, auch in den Zweigen, ist, wenn da Beter sind, die sagen, Herr, beweg doch noch einmal unseren Ort. Dass Menschen nicht allein bloß auf dem Geld sitzen im Vertrauen. Das macht die EZB eh kaputt. Was wollt ihr auf Ehre von Menschen? Wem traut ihr denn in der Zukunft, als dass ihr dem lebendigen Herrn Jesus traut, dem Einzigen, der euer Leben tragen kann? Und er sagt, ich beuge meine Knie. Das ist was Tolles, wenn aufrechte Leute, stolze Leute knien. Das ist eine Demutshaltung. Vor Gott knien ist keine Schande. Die äußeren Formen sind nicht wichtig, aber ich bete auch gern kniend. Schön, vor Gott will ich nimmer groß dastehen. Er kennt mich ja durch und durch, mit allen Versäumnissen, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen. Und er betet, dass dort die Christen in Ephesus stark werden am inneren Menschen. Nun ist das ganz toll, an diesem Tag der 70-jährigen Konfirmation, wir Alten spüren das ja sehr schnell, wie unser Leib zerfällt. Ihr Jungen, das ist schon eine Demütigung. Wenn die Zähne nicht mehr richtig funktionieren und wenn einem die Dinge nicht mehr so einfallen wie früher und wenn man nicht mehr so den Berg hinaufrennen kann wie früher, wenn man sich zurücknehmen muss, wenn die Jungen sagen, wir brauchen dich nicht mehr, Vater. Das tut manchmal auch weh. Das Äußere, das Zerfallen des äußeren Leibes ist nicht das Schlimme. Das beschreibt ja der Paulus mal im 2. Korintherbrief. Wenn der äußere Mensch zerfällt in der Krankheit, in der Schwäche, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Wächst ihr innerer Mensch, wird er immer stärker. Das ist ja ganz wichtig. Dass sie immer mutiger werden. Ich darf es Ihnen erklären, wie Paulus zum Glauben an Jesus kam und Jesus ihm begegnet ist. Und er hat gemeint, der lebt ja Jesus wirklich, den gibt es ja. Also ist er nie gemeint, er meint, das sei nur ein Gewäsch, ein Geschwätz von den Leuten. Er lebt wirklich. Und wie er ihm nachgefolgt ist, da hat er sich umbenannt. Er hieß ja eigentlich ursprünglich Saulus, nach dem ersten König Israels. Das war so ein großer Hühne, so ein Korbballspieler, der so oben runterlangt, so stark und mächtig. Saulus. Und dann hat er sich einen Spitznamen gegeben. Der war sein Name. Der Kleine. Das heißt Paulus. Er wollte der Kleine sein. Wisst ihr, bei uns ist das im Glauben nie schlimm, wenn wir klein sind vor Gott. Ach, das wollen wir sagen, Herr Jesus. Du kennst doch alles, was ich versäumt habe, was ich falsch mache, wo ich schuldig bin. Aber ich suche dich, dass du mein Herz festmachst. Das ist was Wunderbares, wenn ihr lieben Gnadenkonfirmanden fest werdet am Herzen. Wer alte Menschen pflegt, weiß, dass das oft eine Not sein kann, wie alte Menschen quengelig werden, zornig, bös. Herr, gib mir das neue Herz, das innere Herz, der Geduld, der Freundlichkeit, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Sanftmut. Ach, was ist da schön. Ich habe in meinem Leben so viele alte Menschen erlebt. Ihr Jungen, da könnt ihr nur Maß dran nehmen, nicht an der Körperkraft. Aber die hatten eine Ewigkeitshoffnung. Die hatten eine Liebe. Wenn ich an meine Oma denke, ach, war über 30 Jahre Witwe. Aber was sie uns gegeben hat, und wie sie uns Jesus groß gemacht hat, die auch keine Angst vor dem Sterben hatte, sondern einen so festen Glauben, den kann man nur geschenkt bekommen durch den Geist Gottes. Das betet Paulus hier, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ich brauche diesen starken Geist, den mutigen Geist, nicht verzagt zu sein, den Geist der Freude und der Liebe, der Hoffnung und der Zuversicht, den brauchen wir Christen. Und er fehlt uns ganz stark, den haben wir von Natur aus nicht. Da darf ich bitten, den Vater im Himmel, Ich weiß nicht, was Sie für einen Vater gehabt haben, der himmlische Vater ist ganz anders. Der will schenken. Der will nur schenken, der will sie überschütten. Und darum ist es so gut, dass wir heute im Gottesdienst auch sagen, ich brauche das, ich brauche diesen Geist, den Heiligen Geist ganz dringend, den neuen Geist, der mein Herz festmacht und gewiss macht und wahrhaftig und aufrecht. Denn wir sind ja alle so labil. Der Teufel kann uns ja so leicht versuchen. Und wir sind manchmal so zornig und so quengelnd und so ungeduldig und so zweifelnd. Diese Konfirmanden haben vor 70 Jahren ein Lied gesungen. Schade, unsere Kirchenmusiker, die haben ja manche schönen Lieder hinausgekickt aus unserem Gesangbuch. Und dieses eine Lied, das war früher so den Konfirmanden so wichtig. Ich darf es hier nur zitieren und manche werden es noch kennen. Stärk uns, Mittler, dein sind wir. Da haben junge Leute gesagt, wir sind gar nicht stark. Wach über unsere Seelen. Wie viele haben dir die Treue geschworen, aber sind treulos geworden und haben die Liebe kalt werden lassen. Sei mächtig bei den bösen Versuchungen, die uns treffen. Und erst recht in der Todesstunde, lass uns hoffnungsvoll auf dich bauen. Toll. Die Konfirmanden haben nicht sich selber getraut. Dir selber kannst du nie trauen. Aber dem barmherzigen Vater im Himmel darfst du immer trauen. Und er will sich mit einer erbarmenden Güte dir zuwenden und dir seinen Geist geben. Das ist darum das so wichtig für uns, dass wir fest werden im Glauben und ihm trauen, unserem Herrn, in seiner großen Liebe ihm gehorchen und ihm dienen. Wie damals in Ephesus so viele zum Glauben kamen, hat das Auswirkungen gehabt. Sogar das Wirtschaftsleben der Stadt, die hatten damals viel durch die Juweliere diese Figuren der Artemis machen lassen. Ich weiß nicht, 40 Brüste hatte sie. Diese Figuren waren für die Leute lebensnotwendig. Aber als Paulus von Jesus erzählte, lief plötzlich der ganze Kult nimmer. Das wünsche ich. Dass Jesus in ihrem Leben so stark wird, dass die anderen Dinge plötzlich keinen Einfluss mehr haben, sondern dass Jesus sie regiert von innen her. Und dann hat Paulus den Brief dann geschlossen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sind alle sehr labile Leute. Das erleben wir immer wieder, dass wir einbrechen und versagen. Aber Herr, in dir wollen wir stark sein, auch wenn die Versuchungen des Teufels kommen. Wir wollen fest und unerschütterlich sein. Unser Herz muss fest werden. Das war die Bitte, die Paulus für die Gemeinde in Ephesus ausspricht. Es kam ja nach einer ganz schrecklichen Verfolgung. Und wenn Sie heute durch Ephesus reisen, dann steht dort der Diokletian-Tempel. Das war der wüsteste Christenschlechter. Ein Mann, ein Dichter, der Plinius, sagte, der Diokletian sei eine Höllenbestie gewesen. Denn Johannes, den hat er nicht umgebracht. Den hat er nach Patmos speditiert, ins KZ. Und dort hat Johannes die herrliche Offenbarung gesehen, wie die Weltgeschichte hinausgeht. Und darum ist so wichtig, dass wir in Jesus das feste Herz haben, auch in diesen bewegten Zeiten. Dass wir wissen, dass er uns durchträgt und dass er uns führt. War die erste Bitte, ich brauche ein starkes inneres Herz. Starke Gewissheit, das braucht man im Leben. Das kann nur der himmlische Vater uns schenken, durch seinen Heiligen Geist. Ein neues Herz und einen neuen Sinn, dass wir mit Lust seinen Willen tun und seine Gebote halten. Das ist die Erneuerung von Pfingsten. Aber die zweite Bitte, die er ausspricht, ist, dass Christus wohne in unseren Herzen. Also es geht nicht bloß um ein Kopfwissen, dass ich weiß, es gibt Christus und Christus ist der Weltenherrscher. Viele haben auch vergessen, es gibt auch ein Weltgericht, wo ich Rechenschaft geben muss über mein Leben. Aber ganz wichtig, dass heute Christus in meinem Leben Wohnung machen will. Das ist ganz wichtig. Bei vielen Christen völlig vergessen. Das ist die zentralste Botschaft. Sie sind mittendrin in diesem Epheserbrief. Wir waren mal mit einer Reisegruppe in Jerusalem und sind dort durch diese Abwasserkanäle vor der Klagemauer, bei langen, großen politischen Auseinandersetzungen, ob man da durchgehen darf, wo man unterhalb des Tempelplatzes durch diese unteren Kanäle gehen kann. Das ist sehr ergreifend. 2000 Jahre überwinden. Und dort kommt eine Stelle, wo man vielleicht auf 125 Meter unterirdisch nahe an der Stelle ist, wo das Allerheiligste war. Und da war was ganz Interessantes. Dort saßen ein paar jüdische Frauen und die haben geschrien, fast in Ekstase, dass sie so nah sind der Stelle, wo Gott in seiner Heiligkeit Wohnung in unserer Erde gemacht hat, dort im Tempel. Ich hätte die Frauen gern geschüttelt, ich kann kein Hebräisch, das neue Hebräisch. Ich habe gesagt, ihr braucht doch nicht dem alten Heiligtum nachlaufen. Gott kommt dir doch noch viel, viel näher. Er will in deinem Innersten Wohnung machen, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in euren Herzen. Und in Christus ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig da. Dein Leib wird zu einem Tempel des Heiligen Gottes. Das gibt's doch nicht. Doch, die allergrößte Botschaft, das ist Evangelium, dass wir sündigen Menschen Tempel des, nicht bloß des Heiligen Geistes, sondern der Gegenwart Gottes in Christus, der in mir wohnen will. Und Christus will in deinem Leben wirken. Er will deine Worte erfüllen, deine Gedanken. Er will dein Leben benützen und durch deine Taten wirken. Das ist die größte Sache. Nimmst du Jesus auf in dein Leben? Ja, natürlich. Als sie noch Kinder waren, auch unsere 70-jährigen Konfirmanden, vor 70 Jahren, wissen Sie, wie die einst in den Kindertagen haben liebe Menschen mit euch gebetet, ich bin klein, mein Herz mach rein, nicht ist rein, mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Schade, dass unser Glaube so kompliziert wurde, er ist so einfach. Wohnt Jesus in deinem Leben? Da war ein neuer Pfarrer in die Gemeinde gekommen. Die Frau konnte nicht mit, sie war krank und der Mann kommt vom Gottesdienst zurück. Und die Frau sagt, wie war es denn, was hat er denn gepredigt? Ja, ich habe auch noch mit ihm gesprochen. Und er hat mich was gefragt, er hat mich gefragt, ob Jesus bei uns wohnt. Ich habe ihm dann gesagt, doch wir gehen in die Kirche. Nein, er hat immer gesagt, aber wohnt Jesus bei euch? Ja, wir beten auch. Wohnt Jesus bei dir? Darf ich das nochmal fragen? Es war ja die schöne Bekenntnisfrage in eurer Konfirmation. Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich. Dann bin ich tot und lebendig. Und wenn Christus in dir Wohnung macht, ach, was ist das herrlich. Auch im Alter, auch in der Krankheit, in den Beschwerden deines Lebens. Das ist das Wunderbare, dass Jesus immer stärker und immer größer wird und immer mehr in meinem Leben wirken will. Wie wohnt er denn in meinem Leben? Was muss ich denn da machen? Durch Glauben und Liebe. Glauben heißt, Jesus, ich vertraue dir. Er sagt ja, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mach doch die Tür auf. Hast du es in deinem Leben schon mal gesagt? Jesus, ich will dir gehören. Komm du in mein Leben. Und durch Liebe. Wissen Sie, was Liebe ist? Wenn Sie einen Schatz haben, wenn Jesus Ihnen der kostbarste Schatz Ihres Lebens wird. Bei mir ist es über 50 Jahre her, dass wir geheiratet haben, aber als ich dieses Mädchen zum ersten Mal traf und ihr dann schrieb, ob sie mich heiraten wollte, habe ich gesagt, aber ich bin schon verheiratet. Ich habe schon mit Jesus eine Bindung und der sitzt in meinem Herzen drin. Und dann schrieb sie zurück, so ist bei mir auch. Und das passte. Wenn er in meinem Leben drin ist als der wichtigste Schatz, mehr brauchst du gar nicht mehr begreifen, als dass er durch Glaube und Liebe wohnt. Und dann singen wir sogar, nichts soll mehr werden, lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. Das ist nicht mehr schlimm, ob dann die Kraft nachlässt, wenn ich nur das eine weiß, ich lebe für dich und du lässt mich nicht los und niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Das ist die große Freude. Und ich darf ihm gehören mit allem, was ich bin. Darum betet Paulus dafür. Der wichtigste Schritt zu einer Erneuerung, die wir in der Württembergischen Landeskirche ganz besonders nötig haben, ist, dass Christus in den Herzen der Gläubigen wohne.
geht nicht um Kirchensteuerzahlungen und um Taufschein. Das ist, dass Christus in dem Herzen wohnt. Und dass sein Geist uns stark macht am inneren Mensch, dass wir gläubige Leute sind, voller Überzeugung und Gewissheit. Ohne Anfechtungen, die uns wankend machen, sondern fröhlich glauben können. Für uns Ältere auch wichtig, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Dass ihnen das erhalten bleibt, auch in der letzten Stunde ihres Lebens. Jetzt sagt der Paulus noch was, dass ihr, das ist das Dritte, dass ihr es begreifen könnt, erkennen könnt, was denn die Breite, Höhe, Länge und Tiefe, was soll denn da begriffen werden? Die ganze Wirkungsweise unseres Herrn, ich darf das kurz erzählen, wir waren am Donnerstag in der Liederhalle, da war der große Missionstag der christlichen Fachkräfte von Hilfer Brüder und es war schon interessant. Wenn man das hört, wie Christus wirkt, du musst das immer hören. In der Zeitung steht kein Wort davon da. Da hast du immer andere Schreckensnachrichten. Aber du musst immer wieder hören, wie Jesus heute wirkt. Noch nie sind so viele Muslime zu Jesus gekommen wie heute. Und ausgerechnet im Iran Khomeinis. In Algerien sind es Zehntausende. Die sagen, ich will Jesus haben, nicht Religion, ich brauche Jesus. Und die brauchen ihn. Du musst die Länge, Breite, Höhe und Tiefe erkennen, wie Christus heute in der Welt wirkt. Dort war ein Mann aus Nepal da. In Nepal gab es bis zum Jahr 1952 keinen einzigen Christen. Der wurde vertrieben, weil der Hinduismus gnadenlos das Evangelium verfolgt. Und dann sind mutige Christen, Nepalis vom Ausland, die gläubige Leute waren hineingekommen und haben von Jesus erzählt. Und da bricht ja in unserer Welt ein Hass los, ganz merkwürdig. Der Name Jesu ist verhasst von all denen, die ihn abgelehnt haben. Es gibt nur Hass oder Annahme. Anders geht es nicht. Heute sind es weit über 1 Million Jesus-Leute in Nepal. Und der indische Premier, der den Hinduismus wieder so aufrichten will, das ist wieder Götzenkult von Ephesus mit der Diana. Die haben gesagt, in einem Jahr wird gnadenlos verfolgt, wenn einer seine Religion wechselt und Christ wird. Und der Mann hat es uns erzählt, ein führender Christ aus Nepal, wie gefährlich das ist. Und sie vertrauen Jesus. Was ist das, wenn es spannend in unserer Welt? Und in Laos und Kambodscha und Nordkorea und in China und in Kuba und überall in der Welt, wo der Kampf um Jesus entbrannt ist, auch in deinem Herzen geht der Kampf los. Willst du dem Wort von Jesus gehorsam sein? Oder willst du den eigenen Weg gehen, der Sünde und des faulen Kompromisses? Und darum ist es so herrlich, wenn der Paulus sagt, dass ich drüber nachdenken muss, die breite Höhe und die Christuserkenntnis. Aber wie Christus heute mächtig wirkt, ich kann Ihnen nur sagen, das ist bewegend und erhebend. Wenn man das plötzlich erlebt, wie Menschen, da war der Heinz Spindler da, der ist nach Belgrad gegangen. Und er kümmert sich um Romas, wir sagen oft abschätzig, Zigeuner, baut ihnen Häuser und verkündigt ihnen das Evangelium, erzählte, wie Romas zum Glauben an Jesus kommen. Ein junger Kerl, der völlig keine Schule fertig machen konnte und zum Glauben an Jesus kommt und dann plötzlich macht er noch Studium. Da wacht auf einmal sein Kopf auf, sein Leben wird erneuert. Mensch, was Jesus wirkt, der heilt sogar zerbrechende Ehen. Da gibt es sogar jungen Leuten, die in Drogen hängen, plötzlich eine neue Hoffnung und Zukunft, befreit aus der Macht der Sünde. Lassen Sie mich schließen mit einem Beispiel, das dieser Tage mir ein schwer kranker Mann erzählt hat. Das passt wieder zu unseren lieben Jubelkonfirmanden, die vor 70 Jahren ihre Konfirmation gehabt haben. Eine ganz schwere medizinische Behandlung in einer ganz schweren Krankheit. Und Sie wissen, wie es da oft durchgeht. Das sind Medikamente, wo man sagt, ob man das Menschen überhaupt zumuten darf. Da hat er erzählt und hat gesagt, ich hatte keine Seelenkraft mehr. Ich war am Abgrund. Ich wollte nicht mehr weiterleben in dieser medizinischen Behandlung, die so grausam war. Und dann sagt er auf einmal, aber den Christus in mir, der ist nicht gestorben. Das stand mir in der tiefsten Schwachheit so vor Augen. Jesus, der gute Hirte, der mich lieb hat. Und dann die Worte und dann die Liedverse. Unsere Jugend ist arm, wo sie diese herrlichen Liedverse nimmer singen kann und nimmer lernt. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Stark ist meines Jesu Hand. Das sind doch Worte, heute im Losungsbüchlein. Stark ist meines Jesu Hand, der wird mich ewig fassen. Das ist die Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Und ich wünsche dir, dass du Christus immer besser erkennst in deinem Leben. So ganz praktisch. Den Heiland, den Herrn und Erlöser, der dich trägt. Amen.